SR Info. Bilanz am Abend.
Herzlich willkommen. Diese Themen haben wir für Sie in der nächsten halben Stunde. Premiere in Straßburg. Das neue EU-Parlament hat zum ersten Mal getagt. Schlag gegen rechtsextremes Medium. Bundesinnenministerin verbietet das Kompaktmagazin. Und Klage gegen das Klimaschutzgesetz. Umweltverbände kritisieren die Neufassung. Ich bin Sarah Sasso. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns, da haben die Sommerferien begonnen in Straßburg. Da hat die Arbeit für die 720 Abgeordneten des EU-Parlaments begonnen. Heute stand die konstituierende Sitzung auf dem Programm mit der Wahl der Parlamentspräsidentin. Aus Straßburg, Thomas Spickhofen.
L'onorevole Metsola, 562 voti.
562 von 623 gültigen Stimmen. Mehr als 90% der Abgeordneten stimmen für Roberta Metsola als alte und neue Präsidentin des Europaparlaments. Ein Rekordergebnis. So viele habe es noch nie gegeben, erklärt ein Parlamentssprecher anschließend. Gleich im ersten Wahlgang erhält die 45-Jährige aus Malta diese Mehrheit. Metsola kommt aus der Parteienfamilie EVP, zu der auch CDU und CSU gehören. Ihre Gegenkandidatin Irene Montero aus Spanien, aufgestellt von den Linken, erreicht 61 Stimmen. Ich will ein starkes Parlament, sagt Metsola, eins, das die Institutionen besser kontrollieren und zur Verantwortung ziehen kann. Und angesichts der wachsenden Polarisation und sogar politischer Gewalt müsse dieses Parlament für das Gegenteil davon stehen.
With increasing polarization and even political violence, this Parliament must stand for the opposite.
Die Christdemokraten sind nun mit ein paar Abgeordneten mehr in diesem Parlament vertreten. Die Sozialdemokraten konnten ihr Ergebnis europaweit etwa halten. Liberale und Grüne sind mit deutlich kleineren Fraktionen zurückgekehrt. Die Wahlgewinner am rechten Rand haben an Mandaten klar hinzugewonnen, verteilen sich nun allerdings auf 3 statt bisher 2 Fraktionen. Wir stehen für den Rechtsstaat, sagt Metsola ans gesamte Parlament gewandt, für unsere Freiheiten und treten gegen Autokratien an.
We stand for the rule of law, our freedoms and counter autocracy.
Besonders im Fokus dabei heute, wie geht man mit der ungarischen Ratspräsidentschaft? Wie geht man in diesem Halbjahr mit Viktor Orban um? Ich habe für das, was Orban tut, keinerlei Verständnis, sagt David McAllister als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, höchster Außenpolitiker des Parlaments.
Ich würde der ungarischen Ratspräsidentschaft jetzt dringend empfehlen, sich auf die Kernaufgaben einer Ratspräsidentschaft zu beschränken.
Die EU-Kommission wird bis auf Weiteres ihre Kommissarin nicht zu den informellen Tagungen der Fachminister schicken. McAllister will auch nicht zum informellen Treffen der Außenminister fahren.
Ich werde an der nächsten Sitzung in Budapest nicht teilnehmen.
Der traditionelle Antrittsbesuch der Kommission beim Ratsvorsitz wurde ebenfalls gestrichen. Daniel Freund, Außenpolitiker der Grünen im Europäischen Parlament, wünscht sich ähnliche Signale auch von den Abgeordneten.
Ich würde meinem eigenen Haus, dem Europäischen Parlament, empfehlen, diesem Boykott zu folgen. Und auch wir sollten die ungarische Ratspräsidentschaft jetzt boykottieren.
Zum Beispiel sagt Freund, indem man Orban nicht wie sonst dazu einlädt, die Pläne der Präsidentschaft im Parlament vorzustellen.
Und ich glaube, diese Bühne sollte man Orban nicht geben. Er kann uns gerne schriftlich alles zuschicken.
Skeptiker dieser Position weisen allerdings darauf hin, dass man mit einem Boykott unter Umständen Orban allein die Bühne überlässt. Vermutlich wird das Thema morgen auch angesprochen, wenn es um einen Rückblick auf den letzten EU-Gipfel und die Unterstützung der Ukraine geht.
Die EU-Kommission und einige Mitgliedstaaten reagieren also mit Boykott auf Viktor Orban als Ratspräsident der EU. Wie wiederum die Reaktionen auf diesen Boykott aus Ungarn ausfallen, fasst Silke Hane zusammen.
Der ungarische Regierungsapparat hat seine eigene Interpretation des Boykotts seiner Ratspräsidentschaft durch die EU-Kommission. Politikerinnen und Politiker der regierenden Fidesz-Partei unterstellen unter anderem politische Motive. So schrieb die Vorsitzende der Fidesz-Delegation im Europäischen Parlament, Kinga Gahl, auf dem Kurznachrichtendienst X, der Boykott sei Teil des Wahlkampfs von Ursula von der Leyen vor ihrer Wiederwahl als Kommissionschefin. Man sei es gewohnt, dass von der Leyen die EU-Institutionen nutze, um Ungarn zu erpressen. Das widerspreche dem Wesen der europäischen Zusammenarbeit. Die Regierung in Budapest wirft der EU außerdem weiterhin Kriegstreiberei vor. Staatssekretär Barna Pál-Siegmund vom Ministerium für EU-Angelegenheiten schrieb auf Facebook, die kriegsbefürwortende Brüsseler Elite würde sich wegen der Friedensmission an Ungarn rächen. Während Ungarn für Frieden steht, steht die EU also für den Krieg, so seine Sichtweise. Dass Orbán eine Kapitulation der Ukraine fordert und seine Reisen mit der EU nicht abgestimmt hat, erwähnen die Fidesz-Leute nicht. Die linke Oppositionspartei Demokratische Koalition fürchtet hingegen, dass Ungarn weiter ins Abseits gerät. Wenn Orbán so weitermache, treffe er sich am Ende mit sich allein, meint DK-Sprecherin Olga Kahlmann. Die Verräter Europas, so Kahlmann wörtlich, würden schwach und einsam enden. Auch unabhängige Analysten fürchten, dass Orbáns Reisediplomatie dem Land geschadet hat. Bulcu Hunyadi vom Think Tank Political Capital meint, die ungarischen Interessen würden in der EU immer weniger berücksichtigt. Ungarn gehöre der EU freiwillig an, die Union sei die Garantie für Ungarns nationale und wirtschaftliche Sicherheit. Die Regierung mit ihrem Alleingang habe die Position des Landes weiter geschwächt.
Kompakt, das hört sich an wie der griffige Name eines Magazins mit Informationswert. Tatsächlich verbirgt sich dahinter aber das mediale Sprachrohr der Rechtsextremisten in Deutschland. Jetzt sind sowohl das Printmagazin als auch sämtliche Auftritte des Verlags im Internet verboten worden. Innenministerin Nancy Faeser hat das heute verkündet. Das Verbot kommt nicht überraschend, berichtet ARD-Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Bereits im Dezember 2021 hat der Verfassungsschutz in Brandenburg das Kompakt-Magazin als erwiesen extremistisch eingestuft. Seitdem wurde es auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht, sagt der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen. Der CDU-Politiker ist im Moment Vorsitzender der Innenministerkonferenz der Länder. Er begrüßt das Verbot.
Wir haben eine hohe Pressefreiheit, hohe Meinungsfreiheit, aber Kompakt ist nun eindeutig ein Magazin, was völlig ungefiltert die russische Kriegspropaganda weitergibt, an Verschwörungstheorien etc. arbeitet und gezielt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das heißt, sie wollen sie abschaffen.
Antisemitische Inhalte, Hass und Hetze gegen Minderheiten, Verschwörungstheorien. Für das heutige Verbot hat der Verfassungsschutz eine umfangreiche Materialsammlung zum Kompaktmagazin angelegt. Herausgeber und Chefredakteur Jürgen Elsässer hat das seit 2010 erschienene Magazin und den YouTube-Kanal zu Zentralorganen für Rechtsextreme gemacht. Teils mit erheblicher Reichweite. Und Elsässer fiel mehrfach mit Umsturzforderungen auf. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einer konsequenten Maßnahme im Kampf gegen den Rechtsextremismus.
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft.
Zustimmung zum Kompaktverbot kam von fast allen Parteien. Nur die AfD kritisierte den Schritt und bezeichnete das Verbot als schweren Schlag gegen die Pressefreiheit. Das kommt nicht überraschend, denn Jürgen Elsässer tourte in den vergangenen Monaten unter dem Motto »Die blaue Welle mit AfD-Politikern durch das Land«. Wohl auch wegen solcher Veranstaltungen sieht der Verfassungsschutz in Elsässer einen zentralen Akteur, wenn es um die Vernetzung zwischen der sogenannten neuen Rechten und Parteien wie der AfD geht. Lea Lochau von der Amadeo-Antonio-Stiftung nennt das heutige Verbot im ZDF-Interview längst überfällig.
Tatsächlich ist das Kompakt-Magazin ein Archetyp für rechtsextreme Medien oder rechtsalternative Medien, die der extremen Rechten schon sehr, sehr lange ihre Infrastruktur geboten hat.
Vom Verbot sind alle Medienerzeugnisse und Social-Media-Kanäle von Kompakt betroffen. Und auch ein geplantes Sommerfest in der kommenden Woche in Sachsen-Anhalt ist untersagt worden. Und die Landespolizei hat bereits angekündigt, dieses Verbot auch durchzusetzen.
Ein Schlag gegen die rechtsextremistische Szene in Deutschland, so sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Verbot der rechtsextremistischen Kompaktpublikationen und Produkte. Einen Schlag gegen die AfD, den hat die CDU in Saarbrücken erst noch vor. Im Bezirksrat West, dazu gehören die Stadtteile Gersweiler, Klarental, Altenkessel und Burbach. Vergangene Woche ist dort der AfD-Politiker Schwaben zum Beigeordneten gewählt worden. Die CDU will das nun wieder rückgängig machen, mit einem Abwahlantrag, berichtet Janek Böffel.
Ein AfD-Beigeordneter sei eine Belastung für den Stadtbezirk West und die Stadt Saarbrücken, teilte die Landes-CDU mit. Für die Abwahl eines Beigeordneten ist laut Gesetz eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die hätten SPD und CDU zusammen im Bezirksrat West. Vergangene Woche war überraschend der AfD-Kandidat Werner Schwaben zum ersten Beigeordneten gewählt worden. SPD und CDU, deren Kandidat für das Amt des Bezirksbürgermeisters Altes zuvor wohl mit Stimmen der AfD gewählt worden war, hatten sich in der Folge gegenseitig vorgeworfen, den AfD-Kandidaten gewählt zu haben. Gestern hatte SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger Bezirksbürgermeister Altes aufgefordert, zurückzutreten. Das greife aber zu kurz, so CDU-Generalsekretär Wagner. Denn dann wäre dessen Stellvertreter zuständig, nämlich der AfD-Beigeordnete Schwaben. Dennoch schloss auch Wagner einen späteren Rücktritt von Altes nicht aus. Es gehe nun darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, so Wagner, auch für das Amt des Bezirksbürgermeisters.
Und gegen den AfD-Bezirksbeigeordneten Schwaben im Saarbrücker Westen protestiert zur Stunde ein Bündnis politischer Gruppen vor dem Rathaus in Saarbrücken. Das Motto: Niemals mit der AfD. Und gleich hier Thema in der SR-Infobilanz am Abend: das neue Klimaschutzgesetz und seine Kritiker. Katrin Auer hat jetzt aber erstmal weitere Nachrichten für Sie.
Frankreichs Premier Attal kann wohl bald zurücktreten. Wie es aus Kabinettskreisen heißt, will Präsident Macron Attals Rücktrittsgesuch bis zum Abend annehmen. Vorerst allerdings werde die Regierung geschäftsführend im Amt bleiben. Nach der vorgezogenen Parlamentswahl gestaltet sich die Regierungsbildung schwierig, weil kein politisches Lager alleine regieren kann. Außerdem kann sich der Wahlsieger, die Vereinigte Linke, nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag für das Amt des Premiers einigen. Die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Wie das zuständige Unternehmen mitteilte, gibt es juristische Auseinandersetzungen im Ausschreibungsverfahren. Mehrere Unternehmen haben demnach Einspruch eingelegt. Erst nach monatelangen Diskussionen hatten sich 14 Bundesländer auf ein einheitliches System für die Bezahlkarte geeinigt. Damit können Asylbewerber Waren des täglichen Bedarfs ohne Bargeld einkaufen. Ziel ist unter anderem zu verhindern, dass Geld an Schleuser fließt. Die Filialkette Depot ist zahlungsunfähig. Der Händler für Möbel und Wohnzubehör hat jetzt nach eigenen Angaben Insolvenz beantragt und will sich mithilfe eines Schutzschirmverfahrens sanieren. Das Amtsgericht Aschaffenburg habe das Verfahren bereits genehmigt. Depot betreibt bundesweit rund 300 Filialen, unter anderem in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis. Während des Verfahrens soll der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiterlaufen. Die Lohnzahlungen sind nach Firmenangaben bis September gesichert. Der Verfassungsschutz darf die sächsische AfD als rechtsextremistische Bestrebung einstufen. Das hat das Verwaltungsgericht Dresden entschieden. Damit wurde ein Eilantrag der AfD zurückgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass der Landesverband der Partei Bestrebungen verfolgt, die gegen die Menschenwürde und gegen das Demokratieprinzip gerichtet sind. Die sächsische AfD kann bei der Landtagswahl im September nach jüngsten Umfragen mit rund 30% der Stimmen rechnen. Die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland hat offenbar einen neuen Rekordwert erreicht. Bei der Krankenkasse KKH lag der Krankenstand im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 6,5%. Vor 5 Jahren waren es nur 5%. Wichtiger Grund für die hohen Zahlen seien Atemwegserkrankungen. Sie machten rund ein Drittel aller Krankschreibungen aus. Auch die AOK bestätigt diesen Trend. Spitzenreiter ist nach der KKH-Erhebung Sachsen-Anhalt mit einem Krankenstand von 8,5%. Auch das Saarland liegt mit 7,4% über dem Bundesdurchschnitt. Seit der Einrichtung einer Ombudsstelle für Opfer sexueller Gewalt an saarländischen Schulen sind dort 23 Meldungen eingegangen. Das hat das Bildungsministerium auf Anfrage mitgeteilt. Die Kontaktstelle hatte Ende vergangenen Jahres ihre Arbeit aufgenommen. Die Meldungen mutmaßlicher Vorkommnisse werden laut Ministerium an die jeweils zuständige Schulaufsicht weitergeleitet. Dort würden sie dann bearbeitet. Die Ombudsstelle war im Zuge des Missbrauchsskandals um den katholischen Priester und Religionslehrer Edmund Dillinger eingerichtet worden. Das Outlet-Zentrum in Zweibrücken kann, wie geplant, erweitert werden. Die zuständige Behörde in Rheinland-Pfalz hat die Einwände der Städte Saarbrücken, Homburg und Neunkirchen gegen das Vorhaben zurückgewiesen. Die Kommunen sehen durch die Erweiterung die nachhaltige Entwicklung der Innenstädte in der Region gefährdet. Die Stadt Homburg erklärte, sie werde die Entscheidung juristisch prüfen lassen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.
Post ist unterwegs nach Karlsruhe. Die Deutsche Umwelthilfe reicht eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Klimaschutzgesetz beim Bundesverfassungsgericht ein. Morgen soll sie dort vorliegen. Das Gesetz hatte Bundespräsident Steinmeier gestern erst unterschrieben. In der Novelle steht, dass die sogenannten Sektorziele beim CO2-Ausstoß wegfallen und stattdessen soll es nur noch ein Gesamtziel geben. Was genau die Umweltverbände daran kritisieren, weiß Katha Jansen.
Für Jürgen Risch, den Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, ist die Lage eindeutig.
Die Ampelregierung verabschiedet sich mit dieser Gesetzesänderung vom Klimaschutz.
Denn ohne konkrete Maßnahmen sei wirksame Klimapolitik schlicht unmöglich. Man könne so nicht auf Klimaziele hinsteuern. Und eben diese konkreten Maßnahmen, die fehlen den Klägern im reformierten Klimaschutzgesetz. Als Beispiel nennt Risch aktuelle Entwicklungen im Bereich Verkehr. Er kritisiert, dass beispielsweise im internationalen Vergleich zu wenig in den Schienenverkehr investiert wird und dass es gleichzeitig immer noch finanzielle Vorteile für Firmenwagen mit Verbrennungsmotoren gibt.
Der Freifahrtschein gegen den Klimaschutz, den die Bundesregierung insbesondere Autominister Volker Wissing ausgestellt hat, zeigt sich aktuell in der Rückabwicklung der Verkehrswende. Das alles wäre nicht möglich, wenn wir ein wirksames Klimaschutzgesetz hätten, das die Bundesregierung zwingen würde, Maßnahmen zu ergreifen, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken.
Genau das sollte eigentlich das bisherige Klimaschutzgesetz gewährleisten. 2019 hatte man mit dem zum ersten Mal verbindlich die deutschen Klimaziele definiert und auch ein Instrument mitgegeben, um diese zu erreichen. Die sogenannte Sektorregelung. Dabei werden für verschiedene Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Energie oder Verkehr, konkrete Ziele festgelegt, wie viel CO2 sie über einen bestimmten Zeitraum maximal ausstoßen dürfen. Überschreitet ein Sektor diese Grenze, muss der zuständige Minister sofort Fortprogramme als Gegenmaßnahme auf den Weg bringen. Genau das hätte jetzt auch Verkehrsminister Volker Wissing tun müssen, wäre das Gesetz nicht noch in wirklich letzter Sekunde vom Bundespräsidenten unterschrieben worden. Denn sein Sektor reißt die Vorgaben seit Jahren. Der Minister sieht das Verfehlen der Ziele allerdings nicht als Sektorproblem, sondern als Bürgerthema.
Wir haben 45 Millionen Verbrennungsmotoren in Deutschland laufen und jede Bürgerin und jeder Bürger, der einen Verbrennungsmotor im Auto hat und mit dem Auto fährt, emittiert CO2. Das ist nicht ein Sektor, sondern das sind wir als Gesellschaft.
Kann man so sehen, und dieser Perspektive folgt wohl auch das reformierte Klimaschutzgesetz, das der Bundestag Ende April beschlossen hat. Das sieht künftig keine Sektorziele mehr vor, die nachträglich kontrolliert werden und auch keine unmittelbaren Konsequenzen für die Verantwortlichen, sondern eine Gesamtbetrachtung anhand von Prognosen. Es soll also in die Zukunft gerichtet geschätzt werden, ob wir insgesamt beim Klimaziel für zum Beispiel 2030 auf Kurs sind. Trotzdem, ganz aus dem Schneider sei der Verkehrsminister auch nach der Gesetzesreform nicht, betont Julia Verlinden, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Wenn eine Zielverfehlung festgestellt wird, dann muss die Bundesregierung einen Plan entwickeln, wie sie die Ziele trotzdem erfüllt. Und da müssen insbesondere die jeweiligen Ministerien Vorschläge machen, die am meisten verantwortlich sind für die Zielverfehlung. Das heißt, auch ein Verkehrsminister Volker Wissing muss weiterhin seinen Beitrag leisten.
Neben dem Wegfall der Sektorziele kritisiert die Deutsche Umwelthilfe, dass die für das neue Gesetz so entscheidenden Zukunftsprognosen nur über extrem lange Zeiträume von teilweise 10 Jahren und unter Verwaltung verschiedener Bundesministerien geplant sind. Für Rechtsanwalt Remo Klinger, der die Umwelthilfe bei der Klage vertritt, ein klarer Verfassungsbruch.
Man will die Aufsicht über die Prognosen haben und man wirft alles in große Töpfe rein. Das widerspricht zentral dem Bundesverfassungsgericht, wie es am 24. März 2021 schon entschieden wurde. Denn da steht in der Entscheidung konkret drin, dass die Jahresemissionsmengen, die Jahresemissionsmengen, nicht die Jahrzehntsemissionsmengen, Orientierung und Planungsdruck bieten müssen.
Insgesamt, sagt der Jurist, gäbe es im Gesetz zahlreiche handwerkliche Fehler. Es sei an verschiedenen Stellen verfassungswidrig.
Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen das neue Klimaschutzgesetz und weitere Umweltverbände haben bereits angekündigt, ebenfalls vors Bundesverfassungsgericht deswegen zu ziehen. Ihre Kritik: mit der Novelle seien die Klimaziele nicht zu erreichen, Katha Jansen berichtete.
Massive Einschnitte bei der Entwicklungszusammenarbeit.
Morgen soll der Haushalt für das kommende Jahr im Bundeskabinett endlich auf den Weg gebracht werden. Der Entwurf liegt jetzt vor und die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit, die dort vorgesehen sind, alarmieren Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe. Anne Winter fasst die Kritik zusammen.
Massive Einschnitte bei der Entwicklungszusammenarbeit, wie im Haushaltsplan der Bundesregierung für 2025 angekündigt, sendeten das falsche Signal, kritisierte die Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme. Humanitäre Hilfe zur langfristigen Bekämpfung von Hunger und Armut ermögliche nicht nur Millionen Menschen im globalen Süden ein besseres Leben. Empathie und Mitgefühl seien auch die Grundpfeiler für eine funktionierende Weltgemeinschaft.
Entwicklungszusammenarbeit legt den Grundstein für Frieden und Wohlstand, aber auch bei uns. Deutschland ist Exportnation und auf globalen Handel und funktionierende Lieferketten angewiesen. Jeder zweite Euro in Deutschland wird durch den Export verdient. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass Menschen in anderen Ländern bessere Lebensbedingungen haben.
Im vergangenen Jahr haben die Welthungerhilfe und ihre Partner vor Ort mit einem gestiegenen Fördervolumen von rund 323 Millionen Euro gut 16 Millionen Menschen unterstützt.
Wir begreifen dies als Investitionen in Menschen, die trotz aller Widrigkeiten in ihren Ländern nicht aufgeben und für ihre Familien und ihre Gemeinschaften etwas verändern wollen. Sie nutzen die Chancen, um Perspektiven für ihr eigenes Leben und ihre Dörfer zu entwickeln.
Ein Großteil der Arbeit findet in Konfliktregionen statt. In der Ukraine, im Grenzgebiet Syrien-Türkei und im Südsudan, wo sich zurzeit die größte Hungerkatastrophe weltweit abspielt. Selbst dort habe die Hilfsorganisation die Ernährungslage deutlich verbessern können. In fast allen Projekten spiele der Klimawandel eine Rolle, der auch häufig Ursache für gewalttätige Konflikte sei. Die wiederum führten zu mehr Vertriebenen und Flüchtlingen, so der Vorstandsvorsitzende der Welthungerhilfe Matthias Mogge.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in unseren Zahlen wider. Die Mehrzahl der Menschen, 7,5 Millionen, haben wir durch humanitäre Hilfe unterstützt. Gleichzeitig wachsen aber auch unser Wissen über Extremwetterereignisse und unsere Fähigkeit, ihre Auswirkungen vorherzusagen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zukünftig noch vorausschauender handeln, um Leben zu retten und vor allen Dingen auch um Kosten zu senken.
In den Ländern des globalen Südens ist der Anteil von Menschen unter 25 Jahren besonders hoch. Damit sie auf eigenen Füßen stehen können, ermöglicht die Welthungerhilfe Jugendlichen eine berufliche Ausbildung, etwa als Klempner oder Solaringenieur.
Dabei haben wir ein besonderes Augenmerk auf Mädchen und junge Frauen, die überproportional von Hunger und Armut betroffen sind und oftmals weder die Rechte noch die Chancen erhalten, um selbstständig ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und dabei sind sie es, die sich um die Ernährung der Familien kümmern müssen.
In 7 Ländern Afrikas unterstützt die Welthungerhilfe Menschen auch dabei, sich besser auf Katastrophen vorbereiten zu können, etwa indem sie Geld für Vorräte bekommen, wenn eine Dürre droht. Dieses Programm soll von den geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt ausgenommen werden.
Die Entwicklungszusammenarbeit, die wird also künftig ein kleineres Budget im Bundeshaushalt haben. Entwicklungsministerin Svenja Schulze muss also das Geld, was ihr dann noch zur Verfügung stehen wird, gezielt einsetzen. Und ein Teil wird sicher weiterhin in die sogenannte Sahel-Allianz fließen. Sahel, das ist der Teil Afrikas, der zu den ärmsten der Welt gehört. Klimawandel und politische Konflikte führen dazu, dass so viele Menschen von dort Zuflucht in Europa suchen. In dem Sahelbündnis haben sich Deutschland, Frankreich, die EU sowie weitere 18 Staaten und Organisationen zusammengeschlossen, um den Menschen in der Sahelzone vor Ort zu helfen. Wie kann es mehr Sicherheit dort geben? Darüber hat heute die Allianz in Berlin getagt. Jan-Frederik Wilhelms hat das Treffen für uns beobachtet.
Schulbücher gegen Kalaschnikows. Mit einem Bildungspaket soll den Terrorgruppen Nordafrikas der Nachwuchs abgegraben werden. So der heute gefasste Plan der Sahel-Allianz. In der kommen Geberstaaten wie Deutschland und Frankreich zusammen und Organisationen wie die Afrikanische Entwicklungsbank und die Vereinten Nationen. Auf ihrer Generalversammlung in Berlin haben sie sich darauf geeinigt, eine sogenannte offene Schule im Sahel ins Leben zu rufen. Bundesentwicklungsministerin Schulze erklärt den Plan.
Die meisten jungen Menschen schließen sich Terrorgruppen nicht aus Überzeugung an, sondern weil sie ein Einkommen brauchen. Und das bedeutet, Bildung, Jobs und handlungsfähige Kommunen sind wichtige Gegenmittel, um dem Terrorismus eben den Nährboden zu entziehen.
In der offenen Schule sollen Kinder und Jugendliche deshalb ein Unterrichtsangebot bekommen, in Gemeindezentren oder den Schulen, die noch geöffnet sind. Rund 11.000 Schulen mussten wegen des Terrors bereits schließen. Deshalb will die Sahel-Allianz auch Online- und Radiounterricht und Lehrbücher finanzieren. Dass die Entwicklungshilfe international abgestimmt wird, trifft bei Experten auf Zustimmung. Ulf Lessing ist Leiter des malischen Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Hauptstadt Bamako und hat auch schon andere gut gemeinte Entwicklungshilfe erlebt.
Ein Problem der Entwicklungszusammenarbeit ist, dass sich Geber häufig nicht absprechen. Dann macht jemand zwei Schulen in einem Ort, weil man sich nicht abgesprochen hat. So kann man ein bisschen koordinieren, wer was macht.
Mit einem abgestimmten, flexiblen Unterrichtsangebot in den Sahel zu gehen, ist einer der wenigen Wege, in der Region noch etwas zu bewegen. Denn seit in den Sahelstaaten Burkina Faso, Mali und Niger Militärregime an der Macht sind, ist offizieller Regierungskontakt schwierig.
Entwicklungshilfe ist das letzte Instrument des Westens. Die Beziehungen sind schlecht, Militärs sind abgezogen, Bundeswehr, politische Gespräche gibt es kaum noch. Aber Entwicklungszusammenarbeit, das dient den Menschen, das wird weiter fortgesetzt. Und das ist ein wichtiges Mittel, um Armut zu bekämpfen.
Und das ist auch im Eigeninteresse Europas. Die Rechnung geht nämlich so. Wegen Armut schließen sich Menschen den Dschihadisten an. Die Dschihadisten sorgen für Terror. Um die Sicherheit, angeblich, wiederherzustellen, putschen sich schließlich Militärs an die Macht. Und jede dieser Stationen im Teufelskreis facht gleichzeitig die Flucht von Menschen in Richtung Europa an und den Hass auf den sinnbildlichen Westen. Sicherlich ein gutes Argument für Svenja Schulze. Sie musste sich jüngst in den Ampelhaushaltsverhandlungen gegen Kürzungen wehren. Jetzt steuert Deutschland 60 Millionen Euro zur offenen Schule der Sahel-Allianz bei. Trotz knapper Kassen in der Bundesregierung.
Ja, ich bin als Ministerin nicht zufrieden, was ich in meinem Haushaltsetat vorfinde. Das habe ich die letzten Wochen auch sehr deutlich gemacht. Wenn Sie einen Entwicklungsminister oder eine Entwicklungsministerin finden, die genug Geld hat, können Sie mir die aber mal zeigen, weil wir sehen einfach jeden Tag die Not und das Leid und das, wo einfach noch mehr Geld nötig ist.
Die Entwicklungsministerin hatte beim Treffen in Berlin aber nicht nur Geld für den Sahel im Angebot. Svenja Schulze wird auch persönlich ein weiteres Jahr an der Spitze der Organisation stehen. Sie wurde als Sahel-Allianz-Vorsitzende wiedergewählt. Es bleibt abzuwarten, wie viel sie auf der nächsten Generalversammlung in einem Jahr noch geben können wird und ob die offene Schule im Sahel wirklich etwas zum Besseren verändern konnte.
Ein Dinner in einer Suite des Hotel Adlon in Berlin, das hört sich teuer an. Wenn man dazu eingeladen wird, dann hat man Glück gehabt. Problematisch wird es aber dann, wenn man als Bundestagsabgeordneter von einem Unternehmer dazu eingeladen wird, der dann wenig später auch noch als Betrüger entlarvt wird. Das Internetportal Business Insider hat jetzt ein Foto von so einem luxuriösen Abendessen veröffentlicht und auf dem ist auch der Saarländer Markus Uhl abgebildet. Er sitzt für die CDU im Bundestag. SR-Info-Reporter Thomas Gerber.
Als er wenige Wochen nach dem Treffen über Holzhochstapeleien erfahren habe, sei er entsetzt gewesen, sagt Uhl. Aber Anfang März 2020 habe der 34-Jährige in Berlin durchaus noch als erfolgreicher Unternehmer gegolten. Dessen Geschäfte jedoch im wahren Wortsinn windig waren. Unter anderem soll er Energiekonzerne um Millionen geprellt haben, mit Windparks, die nur auf dem Papier existierten. An jenem Abend im Adlon hatte Holt nochmal groß aufgefahren. Kaviar, Austern, edles Fleisch vom Wagyu-Rind und Rotwein. Ein Bordeaux Grand Cru, Jahrgang 1939, laut Business Insider 4 Flaschen, Stückpreis 2.800 Euro. Uhl selbst hat nach eigenen Angaben lediglich einen Adlon-Burger verspeist, von dem oberedlen Tropfen hatte er keinen Schimmer. Nachdem sein Vorschlag abgelehnt worden sei, die Bewirtungskosten aufzuteilen, bedauere er nunmehr, damals nicht noch stärker darauf bestanden zu haben. Straf- und abgeordnetenrechtlich dürfte der teure Herrenabend ohne Konsequenzen bleiben. Das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Abgeordneten aber hat er nicht gerade gestärkt.
Die Tour de France ist in Südfrankreich unterwegs. Von Grosjean aus ging es nach Nîmes und dort ist die 16. Etappe soeben zu Ende gegangen. Und es war am Ende richtig spannend. Holger Gerska schildert die letzte Minute.
Mathieu van der Poel, der Weltmeister, dann Philipsen, dann Bauhaus und Pascal Ackermann an der 6. Stelle hatten den weiten Weg nach vorn. Jetzt geht das Sprinten los, jetzt kommt der Antritt von Jasper Philipsen. Also am Hinterrad ist Phil Bauhaus. Kann Bauhaus dann nochmal rauskommen? Und links auf der Straßenseite kommt Ackermann. Ackermann oder Philipsen? Philipsen gewinnt. Philipsen gewinnt und Pascal Ackermann war auf der anderen Seite alleine und damit im Wind und kann damit, ich glaube, nur Vierter oder Fünfter werden Und Phil Bauhaus könnte sogar Zweiter geworden sein in diesem Finale hinter einem überragend positionierten Jasper Philipsen. Das hat seine Mannschaft natürlich wirklich, wirklich überragend gemacht. Aber der zweite Platz von Phil Bauhaus nach vielen misslungenen Sprints ist ebenfalls ein tolles Resultat. Es ist ja das beste deutsche Etappenergebnis bei dieser Rundfahrt. Und jetzt kommt übrigens erst Tadej Pogacar ins Ziel in seinem gelben Trikot. Aber er wird durch den Sturz aufgehalten worden sein, bekommt damit dieselbe Zeit wie der heutige Tagessieger. Also Jasper Philipsen aus Belgien ist der Sieger und stark, stark, stark der zweite Platz von Phil Bauhaus.
Zum Schluss der Sendung schauen wir noch aufs Wetter. Ein wechselhafter Sommertag an diesem Dienstag, der geht aber trocken zu Ende. Die Nacht wird bewölkt, es bleibt aber meist trocken, bei kühlen 15 bis 12 Grad. Morgen dann verziehen sich die Wolkenfelder. Es wird wieder sommerlich mit 23 bis 27 Grad und auch der Wind flaut ab. Richtiges Schwimmbadwetter also. Das erwartet uns dann auch am Donnerstag mit Temperaturen bis 30 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sassou.